Ja, Geschwister, ich darf heute predigen. Und zwar über Verse aus dem Jakobusbrief. Und ich vertraue auf meinen Herrn, dass er mir hilft, dass ich euch heute dienen darf. Ich habe meiner Predigt eine Überschrift gegeben: Gottes Lieblingsdisziplin. Und ich werde gleich erstmal die Predigtverse lesen. Und ihr könnt ja schon mal überlegen, was diese Lieblingsdisziplin sein könnte. Ich lese Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Ich glaube, ihr habt schon rausgefunden, worum es geht, nämlich um die Geduld. Ich glaube, dass das nämlich die Lieblingsdisziplin des Herrn ist. Und ja, ich glaube, jeder von uns kennt Ungeduld. Und jeder weiß, wie unglaublich schwer diese Disziplin zu erlernen ist. Ich habe euch ja schon öfter von den Ausflügen mit meiner Familie erzählt. Und auch heute habe ich das schon wieder als Beispiel genommen. Wir besuchen gern Freizeitparks und Zoos und solche Dinge. Und meistens müssen wir dafür dann immer weiter wegfahren. Und das sind lange Autofahrten dann. Unser Endgegner war zum Beispiel eine Fahrt nach Paris in einen Freizeitpark. Das war richtig, richtig heftig. Aber jedes Mal, wenn wir sowas unternehmen, gibt es kurz nach dem Start schon eine Frage. Und die kennt ihr ganz bestimmt auch. Sind wir bald da? Ja, alle sind angespannt, alle sind aufgeregt. Und wir machen alle schon Pläne. Was machen wir als erstes? Was schauen wir uns als erstes an? Wie schön wird dieser Ausflug überhaupt? Ja, und dann kurz danach, nachdem wir losgefahren sind, sind das meistens die Kinder, die anfangen, sich zu beklagen. Nämlich, dass sie Hunger haben, dass ihnen langweilig ist. Oder wir beklagen uns, dass wir im Stau stehen und die Fahrt schon so lange dauert. Und solche Dinge halt. Ja, und kennt ihr das, wenn man auf diesem Hinweg schon die ganze Hinfahrt, dass man den ganzen Plan schon in Frage stellt? Wären wir doch lieber zu Hause geblieben. Was tun wir uns hier an? Ja, aber wenn man dann am Ziel ankommt, dann ist alles vergessen. Die Geduld, die wird belohnt. Und genau an diese Situation erinnert mich der Bibeltext aus dem Jakobusbrief. Und ich habe mir den Text dieser Verse habe ich mir in drei Punkte eingeteilt. Sind wir bald da? Hört auf zu zanken und den Geduldigen erwartet alles. Genau. Und mein erster Punkt ist, sind wir bald da? Ja, wie ich schon vorhin erzählt habe, diese Autofahrten, das kennt jeder, glaube ich. Entweder weil er selbst Kinder hat und diese Frage dauernd hört oder weil er selbst Kind war und diese Frage selbst gestellt hat. Meine Kinder nerven mich ständig mit dieser Frage, immer, bei jeder Fahrt. Sind wir bald da? Ja, eine längere Autofahrt beginnt und kurz nach dem Start das erste Mal sind wir bald da. Und dann sagen wir so am Anfang noch voller Geduld und so mit so einem Lachen, Kinder, habt doch Geduld. Und je länger die Autofahrt dauert, desto ungeduldiger und desto genervter wird das schon und desto gereizter wird dieses, jetzt ist mal gut, habt Geduld. Ja, und manchmal sind das nicht nur die Kinder, die ungeduldig sind, sondern auch wir selbst. Und wenn wir dieses Beispiel dieser Autofahrt jetzt auch mal auf unser Leben anwenden, dann kennen wir das auch, dass wir ungeduldig sind, weil der Weg ziemlich schwer ist, den wir gehen. Weil mal wieder Schwierigkeiten in unser Leben auftauchen. Schon wieder eine Krise, schon wieder ein Streit, schon wieder Sorgen um das leidige Geld, schon wieder Krankheit oder, wie ihr alle das kennt in der letzten Zeit, wir müssen schon wieder um geliebte Menschen trauern oder sie verabschieden. Und da wird man ungeduldig. Das macht uns sehr viel Mühe und das ist so viel Leid, was wir ertragen müssen. Ja, und dann stellen auch wir uns die Frage, sind wir bald da? Und meistens stellen wir sie ja auch dem Herrn Jesus, dann sagen wir, Herr Jesus, sind wir bald da? Herr Jesus, bist du bald da? Und ich bin der Meinung, das ist eine absolut berechtigte Frage und ein absolut berechtigter Wunsch. Denn wenn wir diese Frage stellen, Herr Jesus, bist du bald da? Holst du uns bald? Dann drückt das ja eigentlich eine Hoffnung und ein Vertrauen aus, was wir ihm entgegenbringen, weil wir sagen, wenn du kommst, dann wird alles gut. Ja, und auch David kannte dieses Warten auf Gottes Hilfe. Und da möchte ich euch zum Beispiel mal den Psalm 13 vorlesen. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir. Herr, mein Gott, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn doch endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Ja, David kennt das auch, Krisen zu haben, Leid zu haben. Aber David vertraut auf den Herrn und auch zu ihm sagt der Herr, hab Geduld. Diese Hoffnung auf die Rettung aus der Not, das ist ein Grund, warum wir fragen und warum wir beten, weil wir darauf hoffen, dass er uns erretten kann aus unserer Not. Ja, und dann stellen wir diese Frage, sind wir bald da? Und wie ich bereits gesagt habe, das ist erlaubt und das ist okay. Aber wäre das nicht schöner, wenn wir einen... Wäre das nicht besser, wenn wir einen schöneren Grund hätten, nach ihm zu verlangen, wenn wir uns danach sehen, dass er wiederkommt, dass wir uns das wünschen, dass er hierher kommt und uns abholt? Und wäre das nicht schöner, wenn wir uns das wünschen, weil wir ihn vermissen, weil wir Sehnsucht nach dem Herrn haben? Das wäre doch der viel schönere Grund. Ja, und wäre das nicht auch schöner, wenn wir dann beten, Herr Jesus, kommst du bald, holst du uns, deine Gemeinde bald nach Hause? Ist die Erntezeit, Herr Jesus, bald da? Herr, wir können das nicht mehr abwarten, dich zu sehen und dich zu hören. Wir wollen sehen, wie du deine Versprechen einlöst, die du uns gegeben hast in deinem Wort. Und wir halten das einfach nicht mehr aus. Herr Jesus, komm bald, Maranatha. Das ist doch der viel schönere Wunsch, wenn wir das beten können. Ja, und dazu ruft uns auch die Bibelstelle im Jakobus auf, dass wir die Wiederkunft des Herrn im Blick haben, dass wir ihn erwarten und dass wir uns auf ihn freuen. Und ich habe noch ein paar Bibelstellen, die ich auch dazu mit euch lesen möchte. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen. Psalm 43, Vers 2 bis 3. Und dann noch Psalm 63, die Verse 2 bis 9. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Ja, und das finde ich, das schreibt der Psalmist richtig schön. Und das beschreibt seine Sehnsucht nach dem Herrn. Das hat mich echt bewegt, als ich das gelesen habe. Wenn ich euch jetzt bitten würde, ein Zeugnis darüber zu geben, wie der Herr in eurem Leben gewirkt hat, wie er euch aus Krisen gerettet hat, aus Leid, aus Krankheit, aus Not oder wie er euch in Traurigkeit getröstet hat, dann bin ich ganz sicher, dass hier eine richtige Schlange hier vorne wäre und jeder was bezeugen könnte, weil er das schon mit dem Herrn erlebt hat. Das können viele von uns bezeugen und das ist richtig gut und schön. Aber wisst ihr, was noch keiner von uns bezeugen kann? Niemand von uns war ein Zeuge der Entrückung, denn die kommt ja erst noch. Und wisst ihr, dass wir damit echt gesegnet sind, weil wir diese Aussicht haben, dass wir bei der Entrückung dabei sein können. Christian hat das schon vorhin gesagt, wenn der Herr wiederkommt und uns rettet vor diesem ganzen Unglück, was uns noch bevorsteht. Das muss uns mal bewusst werden, wir haben wirklich die Chance, wenn wir jetzt hier mitten im Gottesdienst sind, kann es passieren, dass der Herr wiederkommt und uns holt. Und ich finde, das ist ein großes Vorrecht, was wir haben, diese Möglichkeit, diese Hoffnung, dass wir dabei sein können, dass wir in einem Augenblick, dass wir einen neuen Körper bekommen und dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Das finde ich richtig spannend. Und die Bibel sagt, dass das jeden Augenblick passieren kann. Und ich finde, dass das eine richtig spannende Möglichkeit ist, die wir haben. Und das sollte uns dazu aufrufen, dass wir wachsam bleiben und dass wir bereit sind. Aber wenn wir doch bloß geduldiger wären, irgendwie auszuhalten, ne? Ja, mein zweiter Punkt ist, hört auf zu zanken. Habt ihr gehört, was der Bruder des Herrn, der Jakobus, uns hier sagt in Vers 9? Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Und auch das erinnert mich wieder an die Autofahrt mit meinen Kindern. Jakobus, der musste die Gemeinde daran erinnern und er musste sie ermahnen, dass sie sich nicht zanken sollen. Aber das gilt auch uns. Und auch uns ruft der Herr zu, dass wir uns nicht zanken sollen. Wir sollen uns vertragen, wir sollen gegenseitig auf uns aufpassen und wir sollen keine Zeit verschwenden und keine Kraft und wir sollen ein gutes Zeugnis abgeben und wir sollen uns gegenseitig ermutigen, ermuntern, erbauen und nicht bekriegen und uns gegenseitig vorführen und ja irgendwie Schlechtes gegenseitig tun. Ja, und wenn ich manchmal so sehe, wie auch Glaubensgeschwister sich gegenseitig Böses tun und wenn sie schlecht übereinander reden, sich sabotieren, ihre Arbeit, ihre Dienste, dann macht mich das wirklich richtig traurig. Und dann kann ich aber auch verstehen, warum der Jakobus diese Verse hier schreiben muss. Ich habe zwei Bibelverse, die würde ich gerne noch mit euch lesen. Die habe ich jetzt nicht hier auf der Präsentation, aber das ist einmal Philipper 2, Vers 14 bis 15. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Himmel leuchten. Und 2. Johannes 1, Vers 8, gebt auf euch Acht, damit ihr das, was wir miteinander erarbeitet haben, nicht wieder verliert, sondern damit ihr zur gegebenen Zeit den vollen Lohn bekommt. Und ich habe ja eben gesagt, das erinnert mich an die Autofahrt mit meinen Kindern, mit dem Zanken, wenn sie so zusammen sind. Aber das ist nicht kindisch, dieses Zanken untereinander und dieses sich nicht Gutes tun, sondern das ist gefährlich. Mit dem Gericht ist hier nicht gemeint, dass wir Errettete unser Heil verlieren können, sondern das geht um das Preisgericht, das nach der Entrückung stattfindet, wenn wir Belohnungen empfangen für unsere Dienste, für die Dinge, die wir getan haben. Und durch das Jammern, durch Klagen, durch Streiten über und mit Geschwistern, da sorgen wir dafür, dass uns Belohnungen verloren gehen. Und das finde ich ziemlich, das macht mir ziemliche Angst. Und mich hat das nochmal richtig zur Buße aufgerufen, weil ich gedacht habe, sowas habe ich auch schon getan und sowas war nicht richtig. Und durch solche Dinge verliere ich Belohnung, die der Herr für mich bereit hat, die er mir schenken will. Und ich bin selbst daran schuld, wenn ich nicht treu bin, wenn ich zänkisch bin, wenn ich streite und schlecht über meine Geschwister rede. Wir sollten wirklich die Kosten überschlagen, ob es uns das wert ist. Und in der Vorbereitung bin ich zu dem Schluss gekommen, mir ist das auf keinen Fall sowas wert. Ich möchte den vollen Lohn bekommen, wenn ich beim Herrn bin. Ja, aber nicht nur bei uns normalen Schafen, sondern auch bei Predigern und Pastoren sieht man das immer wieder. Wir haben gerade gehört von dem ACCH und mit was für Angriffe die Geschwister da gerade kämpfen müssen. Und ja, gerade auch über YouTube oder andere soziale Medien, da passiert das immer öfter, dass Pastoren und Prediger und Bibellehrer übereinander herfallen, dass jeder seinen Senf dazugeben muss, was der andere gesagt hat oder was er nicht gesagt hat. Und keiner von uns hat die vollkommene Weisheit. Es ist absolut richtig, dass man in bestimmten Situationen auch mal kritisch sein muss und Kritik üben muss. Aber das soll man in Liebe tun und nicht jemand anderen vorführen und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ihr wisst sicher, was ich meine damit. Das ist nicht gut. Ich glaube, jeder Christ, jeder von uns hat Demut nötig. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, von der Demut kann keiner von uns genug haben. Hochmut und Überheblichkeit, das hasst nämlich unser Herr Jesus. Das ist eine teuflische Eigenschaft, dieser Hochmut. Das ist keine göttliche Eigenschaft. Und diese Streits untereinander, die sind wirklich ermüdend und das kostet so viel Kraft. Und auch wie nochmal zu meiner Autofahrt zu kommen, wenn die Kinder sich auf solchen langen Autofahrten langweilen, dann zanken die sich nämlich. Dann kommen die auf Blödsinn, wenn sie nichts zu tun haben. Und vielleicht ist das auch so in der Gemeinde, wenn jemand vielleicht keinen Dienst hat oder diesen Dienst nicht mit ganzer Hingabe ausfüllt, vielleicht kommt er dann auf die Idee und auf die Möglichkeit, sich zu zanken, um mit anderen irgendwie Streit anzufangen. Da sollten wir wirklich mal drüber nachdenken, ob das vielleicht der Grund ist, ob wir nicht ausgefüllt sind in unserem Dienst. Uns bietet sich nämlich die Chance, wenn wir dienen dürfen in der Gemeinde, und das darf jeder Christ, jeder Christ darf mitarbeiten im Reich Gottes. Und das ist ein großes Vorrecht. Und das ist etwas Großes, das ist etwas Besonderes. Ja, Geschwister, lasst uns einfach dazu bereit sein, dass wir dem Herrn Ehre machen, dass wir ihm dienen. Lasst uns nicht auf Eitelkeiten achten oder lasst uns auch nicht egoistisch sein und selbstsüchtig und diese Streitereien von uns wegtun. Weil das, Geschwister, das sind die Früchte der Welt. Das sind nicht die Früchte der Himmelskinder. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Und dazu habe ich auch noch ein paar Bibelstellen. Zum Beispiel in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und 1. Samuel 12, Vers 24. Habt Ehrfurcht vor dem Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Vergesst nie, wie viel er schon für euch getan hat. Und Epheser 5, Vers 15 und 16. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Ja, und dann kommen wir zu meinem dritten Punkt. Den Geduldigen erwartet alles. Ich muss nochmal zurück zu meinem Familienausflug kommen. Das ist sehr lieb. Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, ich komme nochmal zu meinem Familienausflug. Wenn wir nach so einer langen Fahrt dann endlich am Ziel angekommen sind, dann ist alles vergessen. Das kennt ihr ganz bestimmt auch. Und dann sagen wir zu uns, ach, so weit war der Weg doch gar nicht, oder? Und wisst ihr was? Und weißt du was? Nächstes Mal planen wir einfach besser. Dann bereiten wir uns besser vor. Dann sorgen wir vielleicht dafür, dass die Kinder Beschäftigung haben. Dann kommen sie gar nicht erst darauf, sich zu zanken. Ja, und sowas sagen wir immer wieder, wenn wir dann da sind. Und alle Sorgen, aller Zank, alle Genervtheit, die ist vergessen. Und wisst ihr warum? Weil dann geht's los. Dann denkt man gar nicht mehr daran. Ja, Geschwister, und so wird das auch sein, wenn der Herr Jesus uns abholt. Dann wird unsere Geduld belohnt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Herr mit mir immer wieder diese Disziplin der Geduld übt. Ich muss immer wieder durch diese Schule und Geduld lernen. Und ich würde fast schon wetten, dass ihr das auch kennt, dass er das mit euch auch öfter macht, oder? Dass er euch immer wieder ja, in Geduld übt. Und ich sehe auch gerade, dass er das ganz oft bei Frischbekehrten macht. Immer wieder diese Geduldtrainings und auch Vertrauen. Und ich glaube, das hat auch viel miteinander zu tun, dieses Geduld und Vertrauen. Und das sind wirklich anstrengende Lektionen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich mag die nicht. Ich mag die wirklich nicht, aber ich nehme sie an, weil ich darauf vertraue, dass das einen Sinn hat, dass der Herr das immer wieder mit mir übt. Und wenn wir diese Geduldtrainings durchmachen müssen, wenn wir warten müssen, wenn wir geduldig sein müssen, dann sind wir dabei in richtig guter Gesellschaft. Alle Leute aus der Bibel, die lange warten mussten, die viel Geduld lernen mussten und die viel aushalten mussten, das waren große Glaubenskrieger. Wenn ihr da zum Beispiel an Mose denkt, der musste 40 Jahre lang Schafe hüten. Und dann kam nochmal obendrauf 40 Jahre Wüstenwanderung mit dem Volk Israel. Und wir wissen alle, dass die nicht besonders geduldig und so waren, ja. Ja, und dann zu guter Letzt durfte er noch nicht mal ins verheißene Land. Also der Mann, der musste wirklich durch eine Geduldsschule. Oder David. David musste auch vor Saul fliehen. Wir haben das erst gelesen. Der ging von einer Not in die nächste. Ja, Hiob, Geschwister, davon hat auch der Jakobus gesprochen. Hiob, der musste wirklich durch Leid, Geschwister. Ich glaube, wenn das nicht in der Bibel stehen würde, dann würden wir das so ein bisschen anzweifeln. Aber wir wissen ja, dass das Wort Gottes die absolute Wahrheit ist. Aber das klingt echt schon fast schon unglaublich, durch wie viel Leid dieser Mann musste. Aber am Ende wurde auch Hiob gewaltig belohnt für seine Geduld, für sein Ausharren, für sein Ertragen. Ich glaube, ich könnte bestimmt noch 20 Stück davon aufzählen, Glaubensleute, die durch viele Geduldtrainings mussten. Aber ich möchte euch jetzt irgendwie in kurzer Weise noch mal einen Einblick geben, was uns erwartet, wenn wir durchhalten, bis der Herr wiederkommt. Wisst ihr, Geschwister, weil dann erwarten uns nämlich diese Belohnungen für treue Dienste, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Dann bekommen wir Belohnungen für gute Werke, die wir hier getan haben. Ich will das vielleicht nochmal mit einem Beispiel machen. Wenn unsere Eintrittskarten, die sind schon bezahlt, wir dürfen sicher rein zum Herrn Jesus, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben. Aber, ja, und das kann uns auch niemand mehr wegnehmen. Das wissen wir zum Beispiel durch Römer 8, Vers 28 bis 40. Nichts kann uns trennen von der Liebe des Herrn, weder hohes noch tiefes, ihr kennt die Verse. Aber wenn wir am Ziel angekommen sind, dann gibt es extra Belohnungen für besonders treue und gut vorbereitete Menschen. Im Himmel wird dann offenbar, aus welchen Motiven wir zum Beispiel in der Erbauungsstunde gedient haben, warum wir uns dort vorbereitet haben und den Geschwistern gedient haben oder warum wir im Lobpreis mitgesungen haben, die Technik vorbereitet haben oder warum wir den armen Menschen Essen gegeben haben, warum wir dafür gesorgt haben, dass sie vielleicht so einen warmen Schlafsack haben, warum sie ein Dach über dem Kopf haben, wenn wir denen geholfen haben. Das wird dann belohnt, das wird geprüft und dann sagt der Herr, du warst treu und du bekommst extra Belohnung oder du warst eben nicht treu, das hast du nicht gemacht, weil du mich lieb hast. Ja, aber wisst ihr, unser Herr Jesus, der ist richtig treu und der ist richtig großzügig. Er gibt uns noch mehr dazu. Wir bekommen von ihm die Errettung. Die kriegen wir umsonst, die können wir uns nicht verdienen. Aber wenn wir gute Dinge tun für seine Menschen, für die Leute, die er uns zur Seite stellt, dann beschenkt er uns noch mehr und das tut er überfließend. Ja, so ist unser Herr Jesus. Bei ihm, da erwartet uns nur Gutes, da erwartet uns Sicherheit, da erwartet uns Sattheit, da erwartet uns vollkommene Gemeinschaft, die wir mit ihm haben werden. Vollkommene Liebe. Ja, Zuneigung von ihm, die keiner ersetzen oder so einen Vorgeschmack geben kann. Sündlosigkeit erwartet uns bei ihm und die Ewigkeit. Wir werden für immer mit ihm zusammen sein und alles das haben. Und wisst ihr, Geschwister, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich merke das immer wieder. Ich kann zwar so ein bisschen davon erzählen, aber ich werde dem einfach nicht gerecht. Aber in der Bibel könnt ihr ganz viel davon lesen. Die ist voll mit Beschreibungen darüber, wie das sein wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und wenn ihr die lest, vielleicht konnte ich euch so einen kleinen Vorgeschmack darauf geben und ihr habt jetzt Hunger danach. Lest nach, die Bibel ist voll davon. Forscht danach und dann werdet ihr sehen, was euch dort alles erwartet. Und vielleicht auch Menschen, die das jetzt vielleicht hören und den Herr Jesus noch nicht in ihr Leben eingeladen haben. Dann möchte ich euch sagen, überlegt euch das. Das erwartet euch bei ihm, diese ganzen guten Sachen. Und die sind das, was da versprochen wird. Das ist 100% real und das ist 100% wahr. Das ist nicht irgendetwas Ausgedachtes. Und ihr habt die Chance, ihn einzuladen, eure Sünden zu bekennen und er wird euch freimachen und ihr dürft auch daran teilhaben. Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, dieses Durchhalten, dieses Geduldigsein. Für ein Leben mit dem Herrn, da braucht man Mut und man braucht dieses Durchhaltevermögen und man braucht diese Geduld. Aber diese Belohnungen, die warten auf euch und die wird es wirklich geben. Und ich habe euch ganz am Anfang erzählt, dass wir diese ganz lange Fahrt hatten in diesem Freizeitpark und das war nach Paris und das war eine 10-11 Stunden Fahrt. Und jetzt habe ich euch so viel erzählt von dem Streit, von dem Durchhalten und von dem Ganzen. Jetzt will ich euch ein Bild zeigen, als wir angekommen sind. Da waren wir dann da und ich glaube, ihr könnt das sehen. Wir sehen nicht unglücklich oder gepeinigt oder gestraft aus, sondern wie gesagt, da war alles vergessen. Wir haben uns gefreut und das war eine schöne Zeit. Die Fahrt von 10-11 Stunden, die hat sich gelohnt. Und so wird das auch sein, wenn der Herr wiederkommt. Dann werden wir alles Leid und alle Krisen, das wird vergessen sein und wir werden uns nur noch freuen. Ja. Und zum Schluss möchte ich noch einmal zusammenfassen. Es ist gut, dass wir den Herrn bald erwarten. Und wenn sich das hinauszögert, dass seine Wiederkunft, dann dürfen wir nachfragen und wir dürfen ihn bitten, dass er wiederkommt. Aber das Wichtigste ist, dass wir geduldig sind und dass wir bereit sind. Und auf dem Weg dorthin werden wir immer Schwierigkeiten, Widrigkeiten, Krisen, Not begegnen. Aber lasst uns einfach das Ziel im Auge behalten. Lasst uns wirklich Frieden bewahren und dem nachjagen, wie das in den Psalmen heißt. Das Ziel, das wird kommen und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen ein Teil von dem Ganzen sein. Und die Belohnung, die wird noch viel größer, noch viel schöner, noch viel herrlicher sein, als wir uns das jemals ausmalen könnten und als jeder von uns das jemals beschreiben könnte. Und alles Negative wird dann vergessen sein. Ja, Geschwister, das ist nämlich dann der Lohn der Geduldigen. Amen. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, das so voller Trost und Hoffnung ist, dass wir die Aussicht haben, dass du uns begleitest in jeder Not, in jeder Schwierigkeit und dass du uns Leute zur Seite stellst, die Gemeinde, unsere Geschwister, die uns durch diese Not helfen. Und Herr Jesus, wir freuen uns, wenn du wiederkommst und wir beten, Herr, komm bald wieder. Wir wollen mit dir zusammen sein, Herr Jesus, und wir können es ja gar nicht erwarten, mit dir zusammen zu sein. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du das, was wir gehört haben, das, was du mir gezeigt hast in der Vorbereitung, dass du das in mein Herzen einpflanzt und dass wir ja darüber nachdenken, Herr Jesus, was du uns sagen willst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du bei uns bist und dass wir immer auf dich vertrauen dürfen. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.